Es ist ein herrlicher Tag, es ist eine fröhliche Zeit, dass wir immer wieder aufs Neue daran erinnert werden, an die Überwindung des Todes, an die Auferstehung Jesu Christi. Kinder Gottes leben ja täglich darin. Sie werden täglich erinnert, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Diese Freude trägt uns durch die Zeit, durch die Schwierigkeiten dieser Zeit. Im Radio hatte man eine Umfrage gemacht. Was haltet ihr von Ostern? Welche Erfahrungen habt ihr und welche Traditionen lebt ihr? Und da kamen unterschiedliche Anrufe aus den Bezirken aus Berlin. Und manche sagten, ja, wir erinnern uns daran, dass man die bösen Geister vertreiben muss. Wir denken an das Osterfeuer und an manch andere Riten. Aber wiederum andere sagten, wir glauben an die Auferstehung Jesu Christi. So äußerten sie das dort im Radio und viele andere Stimmen wurden laut. Man merkte etwas daran, dass sich Menschen mit Ostern, mit dem Fest der Auferstehung Jesu auseinandersetzen. Irgendwas muss doch da dran sein, was unserem Leben Freude gibt. Wir haben ja gerade die Lesung gehört, wo die Emmaus-Jünger traurig waren über dem, was zu Jerusalem geschah und offenbar schien mit Golgatha ein Ende einer Hoffnung gekommen zu sein. Und liebe Geschwister, ich glaube nicht nur, dass den Emmaus-Jüngern es damals so ging, sondern vielen Menschen heute auch. Auch Gläubigen, die manchmal an eine Schwelle kommen, wo sie sagen, es scheint doch zu Ende zu gehen. Die Hoffnung, die ich im Herzen hatte, hat sich nicht erfüllt. Aber wir sollen uns ermutigen und ermuntern, so wie Jesus dann die Emmaus-Jünger ermutigt hat, indem er ihnen zeigte, er ist und bleibt der Herr, er ist der Lebendige und sie eilte nach Jerusalem, um diese frohe Botschaft den Jüngern mitzuteilen. Nach Jerusalem wieder diesen Fußmarsch, der ja immerhin über 16 Kilometer bis Emmaus war, diesen Fußmarsch anzutreten, konnte nur durch die innewohnende Freude geschehen. Denn wenn man einmal den Weg gegangen ist, dann ist man erstmal erschlagen nach diesem langen Fußmarsch. Also da muss doch eine Kraft plötzlich aufbrechen, die uns bewegt zum Nächsten hin. Und wenn wir heute besonders daran denken, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, soll es eine Kraft in uns freisetzen, die uns mobil macht, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Nicht nur im Herzen zu behalten. Ich habe mich über dieses Bild da gefreut, der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Dort ist gelbe Farbe, das heißt Strahlen der Sonne, der Wärme des Lebens werden ausgebreitet. Ich lese uns den Predigttext zum heutigen Sonntag aus Johannes 20. Da geht es wohl auch um die Auferstehung Jesu von den Toten, aber um einen Zustand im Herzen der Maria Magdalena, der doch sehr finster war und mit Traurigkeit besetzt. Und sie musste erst wachgerüttelt werden. Der Herr ist doch auferstanden. Dort heißt es ab Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich habe den Herrn gesehen. Bei diesen Anrufen der Berliner im Sender, um deutlich zu machen, was sie von diesen Tagen, den Feiertagen von Ostern halten, dachte ich so bei mir, ach, wenn doch Berlin mehr von dieser Prägung des auferstandenen Herrn durchzogen wäre, dann würden doch viele Menschen, die noch im Unklaren sind, wissen, warum wir überhaupt diese Feiertage haben. Warum wir diese Fermate, dieses stille Halten haben und nachdenken und freuen darüber, dass Gott etwas Wunderbares für uns Menschen getan hat. Ich habe den Herrn gesehen. Es ist nötig, immer wieder eine innere Begegnung mit Jesus zu haben. Denn das allein ist der Motor für unser geheiligtes, geistliches, zeugnishaftes Leben in dieser Zeit. Wir können Fritz und Hans sehen, aber oftmals sehen wir an ihnen nicht etwas, was uns froh macht, sondern wir hören von ihren Sorgen, Problemen. Das spiegelt sich in ihrem Gesicht wider. Der Kommentator im Radio sagte ja auch, im Blick auf die Zeitverschiebung, dass wir jetzt nun eine Stunde weniger schlafen konnten und früher aufstehen mussten, sagt er, eins ist ganz sicher, wenn wir auch keine Energie vielleicht sparen, aber wir werden vielleicht viele depressive Gesichter heute sehen. Müde, ungnädig. Soll es so sein in unserem Leben? Nein, wir grüßen uns immer wieder, der Herr lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wo bleibt die Sorge? Wir können sagen mit dem Apostel Paulus, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes war die Sünde. Die machte uns fertig. Und die Sünde macht auch heute noch die Menschen fertig, wenn sie nicht die Botschaft von der Auferstehung Jesu in ihrem Herzen aufnehmen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben, macht sie fertig. Die hat auch uns fertig gemacht. Wir litten unter uns selbst. Manch ein Eintrag im Poesiealbum lautete so, ich bin mir mein größter Feind. Ich leide am meisten unter mir selbst. Und Jakobus schreibt ja auch, wenn die Sünde vollendet ist, was tut sie? Sie macht alles kaputt. Sie gebiert den Tod. Aber wie durch des einen Sünde, so lesen wir es auch im Römerbrief, des einen Sünder Adam, der Tod in die Welt gekommen ist, ist das Leben durch den einen, den letzten Adam, Jesus Christus, sichtbar geworden. Und das soll unser Herz erfreuen. Das soll die Botschaft sein, die wir auch weitertragen können zu unserem Nächsten, die wir vielleicht im Verhältnis, im Eheverhältnis untereinander verspüren. Die Botschaft des Lebens, die uns verbindet, die unsere Familien segnet, die auch von den Freunden und Bekannten mitbekommen wird, da ist etwas anderes. Ich habe mich gefreut darüber, dass gestern eine Hausbewohnerin nach langem Urlaub aus Florida zurückkam Ihr erster Weg war zu uns. Ich möchte ein Gespräch mit euch. Sie hatte mitbekommen bei einer Beerdigung, dass wir vom Leben sprachen. Und das ließ sie keine Ruhe. Sie möchte auch dieses Leben kennenlernen. Ich habe mich gefreut, dass sie einfach bei uns klingelte und sagte, ich bin jetzt da und ich möchte dieses Gespräch haben. Ihr sollt mir etwas über das Leben sagen. Der Tod ist durch die leibliche Auferstehung Jesu Christi ein für allemal überwunden. Und somit auch der Stachel des Todes, die Sünde. Ab sofort heißt es, wie Jesus in Johannes 11 sagt, wer an mich glaubt, der stirbt nicht. Wer an mich glaubt, der stirbt nicht. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Seit seiner Auferstehung von den Toten macht er aus den Sündern, wo die Sünde die Menschen kaputt gemacht hat, Gottes Kinder. Freudige Menschen, zuversichtliche Menschen, Menschen mit dem Bewusstsein im Herzen, ich lebe ewig. Alle, die ihm vertrauen und glauben, heiligt er, macht er gesund. Der Auferstandene macht sie gesund. So steht es auch in der Schrift, dass Jesus Christus kräftig erwiesen ist als ein Sohn Gottes und seit seiner Auferstehung heiligt er die Menschen. Das müssen wir wieder neu zulassen. Er will heilen, er will gesund machen, der Auferstandene. Unsere Gedanken und Sinne, unsere Taten sollen gesund sein. Lassen wir das zu, auch an diesem Tag und an den weiteren? Der Apostel Johannes, der nicht nur das Evangelium aufschreiben durfte, sondern auch Briefe verfassen durfte an die Gemeinden, hat es so gesagt in 1. Johannes 3, Vers 5. Ihr wisst doch, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Maria Magdalena sagte, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe erkannt, er ist auferstanden von den Toten. Wer Sünde tut, der ist doch vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist aber erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Ist es nicht wunderbar? Die Auferstehung Jesu von den Toten macht alle gesund und heil, die durch Sünde erkrankt sind, die Hoffnungslosigkeit in ihrem Herzen tragen, die Ziellosigkeit in ihrem Leben sehen, die bekommen Hoffnung und ein gesichertes Ziel. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden, wieder lebendig geworden, dass er Herr sei. In diesem wunderbaren Lied von Christian Fürchtegott Gellert werden einige Kriterien der Hoffnung, der Gewissheit, der Entschiedenheit, diesem Auferstandenen anzugehören, mitgeteilt. Da heißt es schon von der Hoffnungsfreude im ersten Vers, Jesus lebt, mit ihm auch ich, eine ganz persönliche Beziehung, Tod. Wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und er wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich, er macht mich heil, er macht mich gesund in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Und dann die Gewissheit, die er ausspricht, Jesus lebt. Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Das soll uns durchfluten, auch an diesem heutigen Tag. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Und dann macht er sich auf zur Verkündigung und lädt gleichsam alle ein, diese wunderbare Botschaft der Todesüberwindung im Herzen aufzunehmen. Jesus lebt. Wer nun verzagt, wer jetzt noch verzagt ist, lästert ihn und Gottes Ehre. Also ein kräftiges Wort, aber ein wahres Wort. Wer jetzt noch verzagt, wer jetzt nicht Mut zum Leben mit Gott zulässt, der lehnt doch Gott ab. Er lästert Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Und dann gibt er seine persönliche Entschiedenheit kund und sagt, Jesus lebt, sein Heil ist mein. Sein sei auch mein ganzes Leben. Ich bin entschieden. Reines Herzens will ich sein, bösen Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Und dann spricht er von der großen Sicherheit. Jetzt ist doch wirklich alles vollbracht. Jesus lebt, ich bin gewiss. Nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht. Dies ist meine Zuversicht. Und dann spricht er von der Vollendung, von dem Ziel, das durch die Auferstehung Jesu von den Toten ihm immer wieder vor Augen ist und das er gerne erreichen möchte. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, Herr, meine Zuversicht, ich habe den Herrn gesehen. Das ist Osterfreude, das ist Auferstehungsfreude, das ist neues Leben. Nun, wir haben von Maria Magdalena gelesen. Sie hatte ja zuvor den Jüngern mitgeteilt, dass das Grab offen ist und leer. Und dann eilten ja Johannes und Petrus zum Grab, um hineinzuschauen, ob es so ist. Maria Magdalena war auch dabei. Und die Jünger gingen, nachdem sie das geschaut hatten, nach Haus. Sie hatten ihre Fragen. Sie wussten auch nichts damit anzufangen. Und Maria stand da und weinte. Sie weinte vor dem offenen Grabe. Es beschlich sie eine Hoffnungslosigkeit sondergleichen. Diese Frau hatte viel mit Jesus erlebt. Sie war voller Dankbarkeit und Freude zu der Zeit, als sie frei geworden war. 7 Geister hat Jesus aus ihr ausgetrieben. Sie war besessen und nun war sie frei durch das Wort des Herrn. Sie hat erlebt, dass ihr Leib wieder gesund wurde. Sie konnte Jesus nachfolgen und ihm dienen. Und plötzlich ist er nicht mehr sichtbar. Selbst der tote Jesus ist nicht mehr da. Der Leib, den man vielleicht hätte anschauen können, einbalsamieren können, der einem vielleicht noch einen Trost in der Schau auf das Zurückliegende hätte geben können, so wie eine Reliquie, die man heutzutage besucht und vielleicht anfassen kann und sich dadurch stärken lassen möchte. Auch das war ja nicht mehr da. Sie weinte, hoffnungslos. Jetzt habe ich gar keinen Halt mehr. Maria Magdalena glich zu der Zeit, manchen auch in unserer Zeit, Gläubige, die Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht haben, aber plötzlich in eine Situation kommen, wo ihnen Jesus ferne erscheint. Und sie sind traurig, sitzen in ihrem Sessel und wissen nicht weiter. Sind verzagt. Ich kenne etliche Gläubige, denen man den Glauben überhaupt nicht mehr abspürt, obwohl sie mal freudige Christen waren. Sie sind so in sich gekehrt. Ja, wir haben den Herrn mal erlebt, aber jetzt scheint er ferne zu sein. Oder ist er überhaupt da? Maria Magdalena hatte vergessen die Worte, die der Herr Jesus den Jüngern und allen, die ihm nachfolgten, sagte: Ich will euch doch wiedersehen. Diese Worte schwangen einfach nicht mehr in dieser Situation mit. Und auch bei uns schwingt manchmal diese Zusage Jesu: Ich lebe und ihr sollt auch leben, nicht mehr mit. Maria Magdalena schaute nur noch auf das Äußere. Das Äußere signalisierte ihr nur Tod. Große Traurigkeit hatte sie erfasst. Große Anfechtung verspürte sie. Aber Petrus, der auch im ersten Moment mit dieser Auferstehung Jesu mit dem leeren Grab nichts anzufangen wusste, hat doch später ganz deutlich den Gläubigen mitgeteilt: Lasst euch doch von der Hitze der Anfechtung, dessen, was ihr nicht versteht, nicht befremden. Lasst euch nicht von der Hitze herunterdrücken. Es heißt dort, ihr Lieben, die Hitze soll euch nicht befremden, die euch widerfährt. Sie soll euch doch nur versuchen. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Maria Magdalena, Jesus hat gesagt, er will dich wiedersehen. Lass das höher stehen als das, was du im Moment vor Augen siehst. Was du vor Augen siehst, macht dich krank. Höre auf das Wort des Herrn, das macht dich froh. So wie der Apostel Paulus auch den Gläubigen zu Thessalonich schrieb: Es geht ja noch um mehr als nur um die Auferstehung Jesu von den Toten für die Zeit. Es geht um die Freude des Lebens in Ewigkeit. Für die Zeit hatten die Gläubigen zu Thessalonich die Auferstehung Jesu schon sehr stark angenommen und auch darin gelebt. Aber nun starben einige. Was ist jetzt mit der Auferstehung Jesu? Ist sie nun vorbei, nachdem einige Gläubige ins Grab gelegt werden mussten? Und da mussten sie auch wieder erinnert werden daran, dass die Auferstehung Jesu von den Toten weiterführt als nur zu einem Leben des Friedens in dieser Zeit. Wir sagen es euch als ein Wort des Herrn, schreibt hier der Apostel Paulus, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis auf die Zukunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die da entschlafen sind. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen werden, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten in Christus auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen hingerückt werden auf den Wolken in der Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Es geht also weiter. Es geht nicht nur um den heutigen und morgigen Tag. Es geht bei der Auferstehung Jesu um die Ewigkeit, um dein ewiges Leben. Das ewige Leben, das heute beginnen kann, wenn der Herr dich ruft. Ist denn die Traurigkeit über sichtbare Zustände nötig? Zweimal wurde in unserem Text Maria Magdalena gefragt: Weib, warum weinst du eigentlich? Einmal waren es die Engel, die sie plötzlich sah, die ihr diese Frage stellten. Und dann war es der Herr selbst. Er könnte gesagt haben: Sag mal, gibt es überhaupt einen Grund zu weinen? Was ist denn mit dir los? War ich nicht bei dir? Bin ich nicht bei dir? Werde ich nicht bei dir sein? Was ist denn mit dir los? Warum weinst du? Was suchst du? Ich erinnere mich an diese Frage, die der Herr Jesus auch in Gethsemane den Leuten stellte, die ihn gefangen nehmen wollten und gefangen nahm. Wen sucht ihr? Oder den ersten Jüngern, die ihm folgen wollten, was sucht ihr? Seid mal offen, was erwartet ihr eigentlich, soll das heißen? Was erwartet ihr von dem lebendigen Gott? Natürlich, dann kam so manch Menschliches heraus. Oh ja, Herr, dass das, was ich so vor Augen sehe, sich verändert, dass das besser wird. Die Krankheit, ach, die macht mir Not. Die sozialen Umstände, das schlechte Wesen dieses Menschen. Meine Ehe, ach, das klappt auch nicht so. Was willst du? Fragte er. Und Maria musste sich neu belehren lassen. Erst hat sie ihrer Not Ausdruck gegeben und gesagt, ja, sie haben ja meinen Herrn weggenommen, der ist gar nicht mehr da. Vorher habe ich so eng mit ihm zusammen gelebt, da war ich doch eigentlich ganz froh, jetzt ist der Herr überhaupt nicht mehr da. Die haben ihn weggenommen. Ich denke, das ist ein realistischer Zustand, den wir auch heute antreffen. Viele sehen so aus, als ob der Herr ihnen weggenommen worden ist. Er ist so gar nicht mehr da. Die Stimme singt nach unten bei den Gesprächen. Es gibt ja gar nichts Freudiges mehr zu sagen. Der Herr ist nicht mehr da. So, der Herr ist nicht mehr da. Ja, habt ihr den weggetragen, dann sagt mir, wo er ist, dann will ich ihn suchen, gehen, ihn holen. Und da sprach Jesus sie an, Maria. Wir könnten da eine lange Pause machen. Maria, was ist eigentlich mit dir los? Ist deine Frage, wo dein Heiland ist, richtig? Hat er dir nicht gesagt, er will dich sehen? Hat er nicht gesagt, dass er lebt und du sollst auch leben? Maria, Rabuni, Meister. Der Apostel Paulus schrieb mit Recht und die Ermahnung musste offenbar immer wieder gegeben werden an die Gemeinde zu Kolossee und sagt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann lasst euch, ich sag's mal salopp, nicht mehr verrückt machen durch die sichtbaren Dinge. Dann trachtet nach dem, was oben ist. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann schaut dahin, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, das ist Auferstehungsfreude, die dann freigesetzt wird. In den Psalmen werden wir schon ermuntert, unsere ganze Hoffnung auf den lebendigen Gott zu setzen. König David betete im Psalm 108 zum Beispiel, Herr, schaffe uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Da wollen wir gar nicht hinschauen. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird das, was uns kaputt machen will, untertreten. Er wird unsere Feinde untertreten. Jesus Christus, der Auferstandene, wird unser Leben von allen Feinden, die uns oftmals belasten wollen, auch in dieser gegenwärtigen Zeit befreien. Er will diese Auferstehungshoffnung tief in unser Herz senken. Suche nicht den Lebendigen bei den Toten. Hoffet auf ihn alle Zeit, sagt auch der Psalmist, liebe Leute. Schüttet einfach euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Als Jesus Maria nun ansprach, wurden in ihr gleich die Lebensverheißungen wieder wach, wovon sie ja gehört hatte, dass sie zum Beispiel Gott anrufen soll in der Not und er will sie erretten. Und dass Jesus hinwies auf seine Auferstehung, bevor er litt. Und auch solche Worte sollen uns trösten, die Jesus sagte, ich bin doch bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich bin dankbar, und vielleicht ist es auch eine besondere Gnade, dass ich mit meiner Frau gemeinsam zum Glauben an Jesus Christus fand. Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns auch immer wieder darauf hinzuweisen. Du, der Herr ist bei uns, alle Tage, auch heute, auch heute. Auch wenn alles so grau und düster scheint, er ist heute bei uns. Und wenn ich es nicht sage, dann sagt sie es. Der Herr ist alle Tage mit uns. Denn er hat auch gesagt, schon durch den Propheten Jesaja, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und dann setzte er noch etwas hinzu in dieser Verheißung, was dir auch begegnen mag, es wird dir nicht schaden. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland, dein Heiland, Maria. Maria, erinnerst du dich an diese Worte? Ich lebe und du sollst auch leben. Und dann kommt die Versöhnungsbotschaft, die der Herr Jesus der Maria mitteilt. Eine gewaltige Botschaft. Was sagt er zu ihr? Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Was wollte der Herr Jesus damit sagen? Heute ist der größte Versöhnungstag. Yom Kippur. Yom Kippur. Denn es steht auch im Hebräerbrief geschrieben, dass Jesus Christus mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste im Himmel einging. Ich muss dort für euch eingehen, als der Hohepriester. Und dann komme ich wieder. 40 Tage danach lang hat er sich dann den Jüngern erzeigt. Und sie durften ihn auch anfassen. Yom Kippur, Maria, du bist jetzt nicht nur erlöst für die Zeit, wie der Hohepriester das getan hat, einmal im Jahr im Allerheiligsten, im Tempel zu Jerusalem, sondern du bist erlöst in Ewigkeit. Freue dich doch darüber. Wenn du nur erlöst worden wärst für einige Zeit auf der Erde, wäre das auch schon gut. Aber danach käme wieder Traurigkeit. Du bist aber erlöst in Ewigkeit. Und das soll dein Herz zum Jubeln bringen. Satusunter Singh, er wird ja auch Apostel Indiens genannt, wurde mal gefragt, welche Lehren des christlichen Glaubens ihn veranlasst haben, den hinduistischen Glauben zugunsten des Christentums aufzugeben. Er antwortete, nicht Lehren waren es, sondern die Tatsache, dass ich Jesus gefunden habe. In ihm ist das alles, drin. Der Professor gab sich aber nicht zufrieden, der ihn fragte und fragte weiter, vor dieser Entscheidung müssen Sie doch aber anerkannt haben, dass die biblische Glaubenslehre einen höheren Rang einnimmt als die Hindu-Sangita-Bücher. Der indische Gottesmann widersprach wieder und gab zur Antwort, nicht die Gesetze, nicht die Glaubenssätze, nicht die moralischen Werte der Bibel veranlassten mich, den Hinduismus aufzugeben und das Christentum anzunehmen, sondern die Erfahrung, dass mir die Lebensgemeinschaft mit Jesus geschenkt worden ist. Das ist das Zentrale. Das ist die göttliche Wahrheit, die nicht verstandesmäßig aufgenommen werden kann, sondern in der Begegnung mit Jesus. Ich habe den Herrn gesehen. Ja, geh hin zu den Brüdern, sagte der Herr Jesus, und sage ihnen, was du erlebt hast. Und sie ging hin und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Das ist eine Erfahrung, die geht am Verstand und an dem Sichtbaren vorbei. Eine Erfahrung, die das ganze Leben prägt. Und dann bist du in einem Zeugenzustand, in einem neuen Leben, das beweist, dass Gott dich hört. Durch den Propheten Jesaja, Kapitel 58, spricht der Herr, du wirst rufen und der Herr wird antworten. Ganz einfach. Denn du stehst ja mitten im Leben. In dem Leben, das Jesus Christus ans Licht gebracht hat. Martin Luther, und wir haben uns das auch schon gesagt, hatte gerade in schwierigen Zeiten das Bedürfnis, überall aufzuschreiben, dass Jesus lebt. Auf den Schreibtisch, manchmal an die Wand, in ein Buch. Und dann fragte man ihn, warum tust du denn das? Und er sagte, Jesus lebt und wenn er nicht lebte, dann möchte ich auch keine Stunde länger leben. Allein weil er lebt, werden auch wir mit ihm leben, wie er gesagt hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich möchte keine Stunde länger leben, wenn er nicht lebte. Und auch im Korintherbrief hat der Apostel Paulus das aufgegriffen, weil viele sagten, ja, Christus ist vielleicht gar nicht auferstanden von den Toten. Wenn das so wäre, dann sind die Christen die elendesten Menschen unter der Sonne, die es überhaupt gibt. Da heißt es hier in 1. Korinther 15, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube null und nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann seid ihr immer noch auf dem Weg des Kaputtgemachtwerdens. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendesten Menschen. Nun aber ist Christus doch auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist auferstanden. Und liebe Geschwister, das soll unser Leben doch neu durchziehen. Möge es der Herr schenken, dass dies auch so geschieht. Dass wir neu die Ausstrahlung der Hoffnung des Lebens in uns tragen und dass wir dadurch auch das Böse in dieser Welt überwinden. Und diejenigen, die meinen, sie müssten noch die Geister durch ein Osterfeuer austreiben, dass wir ihnen sagen dürfen, die Geister sind besiegt, der Teufel ist besiegt, das Leben ist ans Licht gekommen, du brauchst kein extra Feuer machen, sondern das Feuer Gottes hat das Böse verzehrt. Du bist frei. Denn Jesus sprach, und wir haben es eingangs gehört, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Keine Macht in der sichtbaren oder auch unsichtbaren Welt kann uns scheiden von diesem Leben in Gott. Möge der Herr schenken, dass diese Freude unser Leben neu durchzieht. Wir sollen als Könige und Priester mitherrschen. bei der Wiederkunft des Herrn. Und die Frage lautet, bin ich dabei? Selig ist und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. Mit ihm regieren. Ich möchte dabei sein, denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Christus lebt. Mit ihm auch ich. Amen.